Wenn Menschen gelernt haben zu sprechen, dann bedeutet das auch eine Form von Macht. Und es gibt Menschen, die haben auch sehr gute Gedanken, aber können das nicht in der Form formulieren wie andere Menschen. Und Corona war ja auch einfach ein Katalysator dafür, dass in der Kirche vorher Dinge schon einfach nicht gut gelaufen sind und die hat das beschleunigt. Und das ist natürlich einfach für viele eine große Herausforderung, weil man es vorher noch ganz gut verdrängen konnte und das Verdrängen jetzt mittlerweile einfach sehr, sehr schwer fällt. Da muss man sich schon sehr anstrengen. So dass ich einfach da echt großes Gottvertrauen habe, dass Gott mich da schon auch noch irgendwie mit hinstellt, wo Gott weiß, dass ich anderen Menschen helfen kann.
Hallo und herzlich willkommen zum Yid Podcast, deinem Podcast zum Thema Social Media und Digitalität in Glauben und Kirche. Digitalität, dieses Wort habe ich gerade bei Theresa, unserem Gast von heute, in ihrem neuen Buch gelernt. Hallo liebe Theresa, so schön, dass du da bist.
Hallo, schön, dass ich da sein kann.
Es gibt sehr viele gute Gründe, mit dir zu sprechen. Nicht, weil du im Yid-Netzwerk bist oder gerade, weil du dieses Buch geschrieben hast, sondern auch, weil du Pfarrerin im digitalen Raum bist und zwar die erste, die es, glaube ich, jemals gab, seit 2019. Oder? Gab es hier irgendjemanden vor dir mit diesem Titel?
Ja, nee, mit diesem Titel nicht, ne? Aber mit Titeln kann man ja auch immer so ein bisschen dann spielen. Aber es gab schon vor mir etliche Leute, die sich im Bereich digitaler Kirche beschäftigt haben in der evangelischen Kirche. Aber es gab noch nie eine Fahrstelle, wo klar war, das ist jetzt der Schwerpunkt, der sozusagen wirklich mit einem Schwerpunkt in der Gemeinde versucht wird und dann aber auch klar mit einem Schwerpunkt auf Social Media. Das war so, nach den ersten Monaten hat sich herauskristallisiert, dass das ein guter Schwerpunkt sein kann. Und dann war es wirklich ein klarer Auftrag, auf Social Media Farm zu gestalten und zu gucken, wo sich das hinentwickelt.
Die Pfarrer, die das sonst gemacht haben, ich glaube, es waren vor allem Pfarrer, die haben sich dann aber auch so extra gekümmert, so ein bisschen ausbildungsmäßig auch um Leute, ne, dass sie sich überhaupt mal mit Social Media beschäftigen. Und du bist wirklich ja Gemeinde gestaltet in den sozialen Medien, ne? Das ist neu, oder?
Ja, also das hat sich dann auch erst so Stück für Stück entwickelt. Und ich habe für mich aber auch klar immer entschieden, dass das, was ich auf Social Media mache, nicht irgendwas ist, um die Leute in die Kirche zu bringen, sondern dass das Kirche ist und dass das was ist, wo die Menschen etwas lesen. Also als Beispiel bringe ich zum Beispiel mal, wenn ich einen Post mache auf Instagram, dann ist es wie ein Gemeindebriefartikel schreiben. Also das ist so die Form, wie ich mit den Menschen kommuniziere, wie ich irgendwie entweder was Mutmachendes schreibe oder wie über irgendein Thema sprechen. Und das, also ich versuche da wirklich immer so Beispiele zu nennen, die die Leute verstehen, wenn sie so klassisch in den kirchlichen Strukturen arbeiten, weil sie es sonst oftmals nicht in der Form verstehen, wenn es nicht ihre Realität ist.
Jetzt sind wir schon mittendrin. Ich möchte dir aber zuerst, wir haben nämlich das Format 7 Fragen an unsere Gäste, die möchte ich dir auch stellen. 7 Fragen, die erstmal ein bisschen persönlicher sind, obwohl ich glaube, vieles von dem, worüber wir sprechen, ist persönlich. Das lässt sich aber PfarrerInnen oft gar nicht trennen, Beruf und Privatleben. Darüber reden wir aber auch, was ist eigentlich privat und persönlich. Ja, aber jetzt erstmal 7 Fragen an dich. Bist du bereit? Was war bisher der schönste Moment der Woche für dich?
Ich war gestern Abend bei einem Elternabend und mein Mann hat parallel dazu gearbeitet. Das heißt, meine Mama hat sich um die Kinder gekümmert und als ich nach Hause kam, war es super entspannt zu Hause und ich hatte einen vorbereiteten Teller zum Abendessen. Und das war richtig schön, weil es sich so schön nach Hause kommen und da steht Essen auf dem Tisch und es wurde sich um mich gekümmert. Das war so ein schönes Gefühl gestern, das habe ich mir mitgenommen von dem Abend gestern.
Oh cool, ja, das zeigst du auch ab und zu in deinen Stories, ne, dass deine Mama Essen für dich macht.
Ja, das ist sowas Liebevolles, das wärmt so mein Herz auch. Und man macht sich selbst ja selten so ganz schönes Essen und sie gestaltet es dann immer noch so liebevoll, das nehme ich oftmals so mit für mich.
Ja, das lohnt sich, Insta-Food auf jeden Fall, alte Kategorie. Ja, genau. Worüber kannst du richtig lachen?
Wenn meine Kinder lustige Sachen sagen. Und wenn ich über eine Situation, die so zu Hause eskaliert, sie mit Abstand betrachten kann. Also neulich klebte ein Stück Pizza bei uns an der Wand. Darüber konnte ich in dem Moment überhaupt gar nicht lachen. Aber so im Nachhinein, und wenn ich das mal, weiß ich nicht, zum 18. Geburtstag erzähle oder so, dann ist das was, worüber ich dann, denke ich, lachen kann. In dem Moment war es aber einfach null lustig für mich, weil es einfach alles dreckig gemacht hat.
Wie kam das dahin?
Währenddessen ist die Waschmaschine ausgelaufen und ein Glas ist auf dem Tisch über die Hausaufgaben ausgeschüttet worden. Das heißt, es war so eine Verbindung von alles geht schief. gerade zu Hause. Und naja, ein Kind hat dann einfach das Gefühl gehabt, hallo, ich wollte dir eigentlich was sagen, du hörst mir nicht zu. Also klebe ich jetzt ein Stück Pizza an die Wand. Was man eben mit 2 Jahren so macht.
Durchsetzungsstark.
Genau.
Wie die Mutter. Toll.
Das ist total praktisch.
Ja, seine Kinder können sich ausdrücken. Das ist gut. Dein Lieblingsplatz in Berlin?
Den nenne ich nicht, weil ich nicht möchte, dass das jeder weiß, dass es der Lieblingsplatz ist. Aber es ist ein kleiner Park, der oftmals auf meiner Laufstrecke ist. Und da bin ich total gerne, weil es einfach neben einer größeren Straße da hineingeht und man gar nicht merkt, dass es gerade mitten in der Stadt ist und man aber auch gleich wieder dann in der Stadt ist und dass da einfach so ein Ort ist, den ich ganz oft für mich benutzt habe beim Laufen zum Beten und Reflektieren. Und mit diesem Ort sind einfach auch so viele Emotionen mittlerweile verbunden. Den liebe ich sehr.
Worüber ärgerst du dich?
Ich ärgere mich über Menschen, vor allem die nicht reflektieren können, dass die Art und Weise, wie sie anderen begegnen, gerade vor allem etwas ist, was sie eigentlich erstmal mit sich selbst reflektieren oder ausarbeiten müssen und es an anderen auslassen. Weil ich so finde, dass das gerade zurzeit ein Hauptkonfliktpunkt in vielen Kommunikationsprozessen ist. Und das ist natürlich super schwer, es in so einem Moment dann jemandem zu erklären, wozu eigentlich ist das Problem gerade erstmal bei dir. Vielleicht müsstest du diesen Punkt erstmal aufarbeiten, weil sie dann oftmals natürlich an dem Punkt so in Rage sind, dass man das nicht in der Form ansprechen kann.
Also ich probiere das ab und zu mal aus mit meinem Mann, ne? Und dann sage ich, du ärgerst dich gerade und nicht ich. So, aber das kommt tatsächlich nicht gut an. Ich kann das bestätigen. Das eskaliert den Konflikt.
Genau.
Es geht hier nicht um mich.
Aber es geht ja, es geht wirklich, da ging es mir wirklich eher so ums Berufliche. Und da kann man das natürlich ganz oft nicht ansprechen. Und das ist was ich aber gerade so an verschiedenen Punkten erlebe oder auch beobachte. Und dann merke, dass das was ist, was halt viele Situationen gerade im kirchlichen Kontext einfach verschlimmert, anstatt dass Menschen in dem Punkt einfach irgendwie abstrahieren können und merken, dass das gerade eine Sache ist, die auf einer ganz anderen Ebene zu klären sein müsste.
Ja. Ja, sich selbst den Spiegel vorhalten oder seine Maske abnehmen, ne? Das wäre der Prozess. Mhm. Auf X bleiben oder gehen?
Ach, also ich bin noch da, aber eigentlich nicht mehr aktiv. Und manchmal, wenn ich es mir angucke, dann frustriert es mich eher. Ich habe aber auch noch nicht so einen richtigen Prozess für mich gefunden. Also ich bin immer so ein bisschen an dem Punkt, dass ich denke, wenn alle gehen, dann bleiben nur die, die viel Böses oder Rechtsradikales verbreiten. Die Frage ist aber auch, was schafft man? Und das ist, glaube ich, so das, was ich immer am meisten überlege, was ist überhaupt gerade realistisch machbar? Und vor allem, was geht auch für die eigene Seelengesundheit?
Okay, du bist noch im Prozess, aber du hast schon ein bisschen Abstand genommen.
Also ja, ich poste da ab und zu mal irgendwas, wenn das mir mit einfällt oder lese mal rein. Aber ansonsten nutze ich das eigentlich nicht mehr richtig aktiv.
Was würde die Theresa von vor 20 Jahren zur Theresa von heute sagen?
Die würde, glaube ich, nicht glauben, dass die Theresa von heute an dem Punkt ist, wo sie ist. Weil vor 20 Jahren war ich einfach noch so unsicher an vielen Punkten, auch so gefangen in gesellschaftlich und auch kirchlich geschaffenen patriarchalen Strukturen, dass ich mir gar nicht zugetraut hätte, dass ich mal in dieser Form mich traue, mich zu äußern und Kirche gestalten darf.
Das würde mich jetzt interessieren, was da passiert ist. Aber genau, da reden wir gleich drüber.
Aber ich glaube, was würde sie sagen? Vielleicht trau dir mehr zu, nee, und vor allem, glaube ich, sei gut zu dir.
Welche Schlagzeile würdest du gerne mal auf der Titelseite der Bild-Zeitung lesen?
Oh Gott. Und die haben doch immer so seltsame Schlagzeilen, wo sie Wörter zusammenbinden. Oh wow. Ich möchte da eigentlich nichts lesen. Weil ich lese die Bild nicht. Ich höre manchmal einen Podcast, dass sich dann Leute darüber lustig machen, wie die Schlagzeilen so gestaltet sind. Und ich weiß nicht, was sinnvoll ist. Vielleicht hoffnungsvoll wäre sowas wie die Klimaerwärmung wurde abgewendet. Aber das ist natürlich keine klassische Bildschlagzeile. Aber sowas würde ich sehr gerne mal auf der Titelseite der Bild oder auch jeder anderen Zeitung lesen.
Gute Nachrichten.
Ja, aber die verkaufen sich nicht gut, gerade für die Bild.
Das waren die 7 Fragen an dich. Willkommen zu dir jetzt weiterhin, zu deinem beruflichen Werdegang. Die eine Frage mit der Theresa von vor 20 Jahren hat sich schon darauf bezogen. Wir steigen aber ein bisschen später ein. Als du 2018 im Kirchenkreis Berlin-Tempelhof-Schöneberg einen Vortrag gehalten hast, da hast du da schon geahnt, dass du da bald arbeiten wirst als Pfarrerin im digitalen Raum.
Ja.
Also ein Jahr später haben sie dich dann nämlich angestellt als die erste Pfarrerin im digitalen Raum.
Ja, nee, das habe ich da nicht gedacht. Mich hat dieser Vortrag sogar richtig nervös gemacht. Und es war ja auch mitten im Vikariat noch, also in der Ausbildungsphase, die man nach dem ersten Examen, dann macht die praktische Ausbildungsphase ungefähr so wie das Referendariat bei LehrerInnen. Und ich wurde da angefragt und hatte und musste dann ja auch richtig erstmal in meiner Vikariatsgemeinde fragen, ob ich das überhaupt machen darf, ob ich da hin darf und diesen Vortrag halten darf. Und war dann auch wirklich nervös, weil ich halt in der Ausbildung noch war und alle anderen dort einfach schon im Pfarramt viele Jahre. Und ich hatte mich dann aber darauf vorbereitet und arbeite in dem Bereich ja auch schon viele Jahre reflektiert und mit einem Blick darauf, was funktioniert gut und was nicht. Aber es ging schon um Social Media. Und dann habe ich wirklich Beispiele gebracht. Ich habe dann gezeigt, wie gestalte ich das? Was ist für mich da irgendwie auch eine theologische Grundlage? Und es gab dann eine große Diskussion. Das war, ist natürlich das Wichtigste irgendwie auch immer bei sowas, dass man Zeit lässt für Raum. Und da erzählen mir meine KollegInnen von, die damals dabei waren, dann erzählen sie mir manchmal heute, dass sie das beeindruckend fanden, dass das halt nicht sowas ist von wegen, es geht nur ums Verkaufen, sondern dass es reflektiert war. Das ist ja meist das, was oftmals damit so einhergeht oder zumindest zur damaligen Zeit einfach noch einherging, dass die Leute gesagt haben, ja, die machen halt nur bunte Bilder und dann kamen halt da alle möglichen sexistischen Klischees, die man dann auch damit dazu packen kann und dass es aber nicht irgendeine tiefere theologische Betrachtung dieser gesamten Digitalität noch mit bedeutet. Und das hat dann Eindruck hinterlassen. Und deshalb wollten sie mich dann auf der Stelle haben.
Du bist seitdem viel rumgereist und hast über deinen Job erzählt und also was du auf Social Media machst. Wie haben sich denn die Reaktionen verändert? Oder haben die sich gar nicht so sehr verändert?
Ja, doch. Also bis vor der Corona-Pandemie habe ich immer noch regelmäßig den Satz gehört, na, aber das Internet ist doch auch nur eine Modeerscheinung. Das wird sich auch wieder geben. Und das ist jetzt eigentlich durch. Also weil Leute einfach, selbst gestandene Menschen gemerkt haben, dass auch Dienstreisen einzusparen und das Ganze als digitales Meeting zu machen total hilfreich ist. Und das sind Dinge, die jetzt Gott sei Dank nicht mehr so kommen. Ich höre weniger Klischees, aber auch weil ich nicht mehr, also ich nehme jetzt nicht mehr jede Veranstaltung an, sondern ich frage schon immer, was ist sinnvoll und wenn ich merke, dass irgendwie das was sein soll, wo eine Gruppe gar keine richtige Lust drauf hat und wo das eher so eine, wir haten jetzt mal, das Internet an sich Veranstaltung werden soll, also den Stress gebe ich mir einfach mittlerweile nicht mehr.
So was gibt's? Gibt's Leute, die dich einladen, um dann zu haten?
Ja, und dann frage ich mich manchmal, warum die dann echt Geld dafür bezahlen, dass ich da hinkomme. Also ich nehme ja kein Honorar für mich, sondern mein Kirchenkreis bekommt immer dann das Geld dafür, wenn ich wirklich dann in einer anderen Stadt arbeite. Und das zahlt, wird dann für die Arbeit verwendet. Aber das ist halt, das ist was ich einfach nicht mehr mache, weil das einfach viel Zeit verbraucht. Und Menschen, also ich nehme nur noch Veranstaltungen an, wo ich weiß, die Menschen haben darauf Lust, gemeinsam Kirche produktiv neu zu gestalten. Also ich finde einfach dieses, wir beschäftigen mit uns selbst und schimpfen über das, was in der Kirche schlecht läuft, das bringt uns halt nicht weiter. Und das ist einfach derart destruktiv und mit so einem Gefühlen aus so einem Tag, der eigentlich irgendwie einen weiterbringen sollte, rauszugehen, ist halt für niemanden hilfreich.
Sind die Menschen durch Corona konstruktiver geworden?
Oh nee, erschöpfter würde ich eher sagen und dadurch oftmals eben nicht konstruktiver, sondern viel emotionaler, viel geladener. Und Corona war ja auch einfach ein Katalysator dafür, dass in der Kirche vorher Dinge schon einfach nicht gut gelaufen sind und die hat das beschleunigt. Und das ist natürlich einfach für viele eine große Herausforderung, weil man es vorher noch ganz gut verdrängen konnte. Und das Verdrängen jetzt mittlerweile einfach sehr, sehr schwer fällt. Da muss man sich schon sehr anstrengen. Und das ist natürlich eine Art und Weise, wenn man das vorher lange verdrängt hat und sich jetzt damit auseinandersetzen muss, auch mit den ganzen Studien, die jetzt in der letzten Zeit auch rauskamen, dann bedeutet das halt auch viel Herausforderungen und auch emotionale Herausforderungen und oftmals dann so Abwehrmechanismen. Und dadurch habe ich das Gefühl nicht so sehr, dass die Menschen konstruktiver, sondern erschöpfter und frustrierter geworden sind. Und es schaffen aber einige auch daraus Konstruktives zu ziehen, aber ich habe das Gefühl, da haben wir in der Kirche echt noch Luft nach oben.
Was ich oft gespürt habe, ist in den vergangenen Jahren so eine Ratlosigkeit, also was Social Media angeht. Ne? Erst das, am Anfang so ein bisschen Abwehr und ja, so brauchen wir das nicht. Und dieses, am Anfang kam ja oft, dass theologisch sehr flach sei, was ihr so macht, ne? Die ganzen Creator in den sozialen Medien, die da über ihren Glauben sprechen. Und jetzt kommt eher so ein bisschen diese Ratlosigkeit. Oh Gott, wie sollen wir das denn so gut hinkriegen? Das ist zumindest das, was ich wahrnehme. Vielleicht haben Sie aber, also Veranstaltungen sind natürlich auch mal andere, die
Ja,
wir haben.
also dass ich theologisch flach oder nicht richtig arbeiten würde, höre ich auch immer mal wieder. Oder grundsätzlich die Sachen, dass ich als Frau im Farm nicht zu suchen habe und was möchte ich denn da überhaupt erzählen? Oder jetzt auch zwischen dieser Situation, von der ich vorhin erzählt habe, mit dem Stück Pizza an der Wand und der auslaufenden Waschmaschine, kam dann auch noch so eine Nachricht an dem Tag rein, dass ich ja in der Hölle brennen werde und meine Nachkommen auch. Also so Dinge kommen auch regelmäßig rein. Und alle, die mich unterstützen, auch, das habe ich dann dem Arbeitskollegen am Montag erzählt. Und er hat gesagt, na toll, danke. Also das war ein
Und
bisschen.
dann die Pizza an der Wand. Das war das erste
Genau.
Zeichen für die Hölle.
Also an dem Tag habe ich auch gedacht, also ich fühle mich gerade auch nicht so weit weg davon, mitten in diesen ganzen auslaufenden Waschmaschine und allem. Aber das sind so Dinge, die, also ich erlebe das schon immer mal noch und dass grundsätzlich Leute irgendwie ein Problem haben mit meiner Arbeit oder mit dem, wie ich das gestalte. Und das nicht akzeptieren können, dass sie es einfach stehen lassen können. Das finde ich immer das, wo ich denke, also ich finde auch nicht jede Arbeit, die in irgendeiner Gemeinde läuft, gut. Das heißt doch aber nicht, dass ich mich dann hinstelle und denen erstmal erkläre, wie sie es jetzt aber richtig zu machen haben und was ich daran so schlecht finde, weil es ja auch immer eine Form von Geschmack ist. Und warum brauchen wir denn 5000 Mal die gleichen Formate in der Kirche und warum müssen wir uns dann über das, was anders ist, so sehr aufregen?
Das ist interessant, ne? Für mich klingt das wie so ein Ablenkungsmanöver von den eigenen Dingen. Also, weil es hört sich an, als hätten die entweder nicht genug zu tun oder möchten nicht auf ihre Arbeit schauen, weil du ja eigentlich den Beweis gebracht hast, dass das funktioniert, was du machst.
Ja, nur manche wollen es ja nicht wahrhaben, dass es ein Beweis ist. Manche sagen, es ist Glück oder sagen dann so klassisch sexistisch ist ja, es funktioniert ja nur, weil du gut aussiehst. Also solche Sachen höre ich ja ganz regelmäßig. Aber das ist, und das hat mich früher natürlich sehr beschäftigt. Also 2019 habe ich damit mich viel auseinandergesetzt und habe das auch mitgenommen in so Supervisionsmeetings, also wo man wirklich dann auch bespricht mit Leuten, die nicht in dem gleichen System arbeiten, die es aber kennen und das reflektiert und habe da einfach für mich gut wirklich das rausfinden können, dass die Menschen immer über mich als Projektionsfläche sprechen. Also das, was sie über mich sagen, ist ja nie das, wie ich bin, sondern ich bin immer für die Menschen Projektionsfläche, auch für ganz viel. Also die haben oftmals dann Angst vor Veränderungen, vor allem Digitalen sowieso, vor diesen ganzen Neuerungen, davor, dass ich jetzt auch noch eine Frau bin, die dann auch noch laut und deutlich spricht. Also das sind alles Dinge, die sie innerlich so abwehren, dass sie halt das als Projektionsfläche, das alles sozusagen an mich rankommt, aber es tangiert mich mittlerweile nicht mehr persönlich. Und das finde ich ist das Gute, dass ich diesen Prozess schon 2019 durchlaufen habe, weil der mir halt jetzt auch für alles, was in den letzten Jahren war, total geholfen hat.
Ich habe gerade so viele Bilder im Kopf gehabt, ne? Also mit der Projektionsfläche irgendwie. Auch umso lauter es wird, umso mehr triffst du auch, ne, den Kern.
Ja, und ich habe, also das, was so die ersten 2 Jahre in meinem Fahren passiert ist, das war eigentlich so Stoff für 10 Jahre. Das hat mir mal eine Person gesagt in der leitenden Ebene, und das fand ich nochmal das, wo ich gedacht habe, okay, dann ist es auch wirklich gut, dass ich diesen Prozess schon durch habe und dass es sich wirklich an vielen Punkten nach so viel angefühlt hat. Und jetzt im Nachhinein ist es natürlich war das ein guter Lernprozess, aber es war krass anstrengend 2019 und dann auch 2020 noch. Also ich bin ganz froh, dass es durch ist. Also nicht, dass ich durch bin mit Lernen, aber jetzt habe ich so eine gute Grundlage. Also diese Projektionsflächen, dass ich das gut sozusagen für mich trennen kann. Ich finde, das bräuchte auch jede Person, die in der Kirche arbeitet, auch jede Person im Pfarramt oder jede Diakonin, weil das was ist, zu wissen, dass die Leute an einem ganz viel ablassen, was aber gar nicht einen persönlich in diesem Moment tangiert, sondern dass man immer Projektionsfläche ist für ganz viele Dinge, die sie an der Kirche stören oder die man selbst gerade bei der Person triggern. Damit nimmt man ganz viel weniger, also man nimmt viel weniger Sachen mit nach Hause oder mit in persönliche Bezüge. Und kann das einfach gut wirklich auch abgeben.
Ja, es ist so ein bisschen auch die Aufgabe von Kirche, da zu sein, genau, um Resonanz zu erzeugen, ne? Die Frage ist, ob der Schritt dann weiter hinter der Projektionsfläche dann kommen müsste, ne? Dass die Leute sich dann anfangen, selbst zu sehen. Das wäre der nächste Schritt. Das ist wahrscheinlich in den sozialen Medien ein bisschen schwieriger, oder? Wie
Also ja,
gelingt das manchmal?
so eine Prozesse würde ich aber auch nie dort, würde ich nie auf Social Media öffentlich teilen. Also das sind Dinge, die passieren. Und sozusagen meine Form von Selbstreflexion und das, was ich sozusagen weiß, wo ich an mir arbeiten muss, das ist was, was ich unterteile das immer in persönlich und privat. Also persönlich sind für mich Dinge, über die ich spreche auf Social Media, privat sind Dinge, über die ich nicht spreche. Und wenn ich jetzt in einem Prozess bin, wo ich selbst für mich gerade persönlich reflektiere, wo muss ich gerade an mir arbeiten, dann ist es nichts, wo ich automatisch jede Person mit reinnehme. Das ist dann für mich privat, meine ich. Also das sind Dinge, die gehen einfach niemand was an. Das ist für mich völlig privat. Meine Kinder zum Beispiel sind an der Stelle auch privat. Da sind die Namen nicht bekannt und das Geschlecht nicht. Das sind alles Dinge, die gehen, wo ich auch Persönlichkeitsrechte von meinen Kindern schütze. Und das ist mein Privatleben, das geht niemand was an. Aber persönlich ist für mich zum Beispiel, dass ich darüber spreche, was bedeutet für mich Tod von nahen Angehörigen. Oder ein anderes Beispiel, wie schwer es ist manchmal als Frau in der Kirche, bestimmte Dinge zu erleben. Aber ich spreche da immer nur über Dinge und Prozesse, die für mich schon auch in der Form so weit sind, dass ich weiß, ich kann darüber sprechen. Sprich über Narben, aber nicht über offene Wunden. Wenn du da nicht damit umgehen kannst, dass jemand dich darauf anspricht oder jemand da bei dir nochmal was trifft, wo du weißt, du kannst es in dem Moment gerade nicht verarbeiten. Und das ist für mich immer ein ganz guter Indikator, um zu wissen, über was spreche ich und über was nicht.
Als du dich auf Social Media angemeldet hast, da hattest du ja wahrscheinlich einen anderen Grund, das zu machen, oder? Als über deinen Glauben zu sprechen. Da war ja nicht der Masterplan da, so jetzt werde ich christliche Influencerin.
Wie war das damals? Nee, null. Ich fand das mit den Fotos richtig schön und ich mochte schon immer Fotos und Bilder und Ästhetik. Und ich wollte mich mit Freundinnen vernetzen. Und das war so der Start für Social Media. Das hat sich dann so entwickelt, also dass ich einfach viel geteilt habe, was ich geliebt habe und geguckt habe, was finde ich irgendwie schön und ästhetisch und wie gestalte ich dann meine Fotos und was passt da und was nicht.
Was war so der Punkt, wo du gemerkt hast, okay, jetzt ist es nicht mehr nur mit Freundinnen vernetzen?
Das war schon während des Studiums, doch während des Theologiestudiums, als ich da über meine Examensvorbereitung erzählt habe und da Leute dazu kamen, die dann gesagt haben, also die mich nicht kannten und die gesagt haben, ach krass, ich wusste gar nicht, dass man heutzutage noch in der Kirche arbeiten möchte, freiwillig, und dass man wirklich überlegen will, ins Pfarramt zu gehen. Und das war das, wo ich mit Menschen angefangen habe zu sprechen, die so gar nicht kirchlich waren und das auch oder mal so davon gehört hatten, aber die so gar keine Verbindung dazu hatten. Und das fand ich total spannend. Also lief dann einfach viel über Direct Messages in der Zeit und halt dann, das war aber auch noch in der Zeit, wo mein Account so verhältnismäßig klein war, dass man dann wirklich auch Leute noch irgendwie gut kannte oder immer mal wusste, wenn die Person schreibt, wer ist das?
Ich vermute, dass die im Laufe der Zeit sich auch die Hindernisse, denen du begegnet bist, verändert haben. Also am Anfang in der Kirche gab es ja noch nicht viele, die das gut verstanden haben. Wie sind die Kolleginnen auch in deinem direkten Umfeld, mal von der Gemeinde, die das ja wollte, dass du diesen Job hast, wie sind die so mit dir umgegangen und wie hat sich das vielleicht auch verändert mit der Zeit?
Also dazu muss man sagen, der Kirchenkreis wollte das. Der Kirchenkreis Tempelhof-Schöneberg hat die Stelle geschaffen und es war auch gut, dass die Stelle von vornherein in dem Kirchenkreis angesiedelt war und nicht in der Gemeinde. Also bei KollegInnen, das ging ganz querbeet, war ganz unterschiedlich. Es gab Leute, die haben gesagt, spannend, das ist überhaupt nicht meins, aber finde ich total spannend und gut, dass du das machst. Es gab Leute, die fanden das richtig super und es gab Leute, die haben das stark abgelehnt. Also und auch wirklich so abgelehnt, dass sie versucht haben, mir da Steine in den Weg zu legen und zu versuchen, mich in jeglicher Form irgendwie wirklich zu diskreditieren. Und das sind auch wirklich dann immer so die Momente, wo ich gemerkt habe, da haben Leute einfach auch ein großes Problem offenbar mit ihrer eigenen Geschichte, dass sie eigentlich zuallererst aufarbeiten müssten, was sie aber ganz viel an mir auslassen. Und das macht natürlich viel. Und ich frage mich an der Stelle auch oftmals, was hat die Kirche einfach in den letzten Jahren als Institution und in ihrer Struktur einfach auch mit Menschen gemacht, dass sie sich dahingehend so entwickelt haben und nicht begleitet wurden, bestimmte Prozesse auch für sich selbst in ihrem Arbeitsumfeld so zu reflektieren und wie viel Macht hat strukturell in der Kirche, wie viel Macht haben da Menschen bekommen, die einfach in allererster Linie erstmal Therapie gebraucht hätten, also um es mal so ganz deutlich zu sagen. Und das ist was es natürlich einfach ganz schwer gemacht hat, in diesen Strukturen irgendwie das Gefühl zu haben, zu Beginn, dass es eine gleichberechtigte Arbeit ist, weil das war ja was zu Beginn immer ganz oft gesagt wurde, dass es ja jetzt kein normales Pfarramt sei, sondern ja nur sowas nebenbei sozusagen.
Oh ja, genau. Social Media nebenbei. Genau. Ja, nee, da sprechen wir jetzt nicht drüber. Ich habe gerade wieder so viele Themen, nur als du gesprochen hast, im Kopf gehabt. Das mit dem Konformitätsdruck und der Autorität in der Kirche, das ist das eine. Ne? Wir sind da ja ähnlich straff organisiert wie das Militär, was die Landeskirchen angeht. Mhm. Ich habe aber so das Gefühl, dass auch so eine Generation, auch zu der du gehörst, auch durch dein Buch, dass du das jetzt schreiben konntest und Revue passieren lassen konntest, alles, was du erlebt hast in den letzten 25, 30, 35 Jahren in der Kirche, loslassen, durchatmen, ausprobieren heißt dein Buch, ist im Herder Verlag erschienen. Und du lässt dein ganzes Leben, kirchliches Leben, Revue passieren und gehst sehr offen und ehrlich damit um. Ist toll geschrieben, finde ich, weil ich konnte es super in einem Rutsch durchlesen. Also,
das ist voll schön, das zu hören. Danke. Das haben mir jetzt einige gesagt, dass sie das in einem Rutsch durchgelesen haben. Das finde ich ganz beeindruckend. Aber total schön.
Ist super aufgebaut. Und was ich auch sehr beeindruckend finde, wirklich, dass du es geschafft hast, Dinge anzusprechen, ohne dass sich irgendjemand, glaube ich, auf den Schlips getreten fühlen kann, weil du das nicht, du formulierst es nicht aus und du beschuldigst überhaupt niemanden. Also schreibst es auch sehr stark aus deiner Sicht, das hilft wahrscheinlich, aber auch, obwohl du es aus deiner Sicht beschreibst, wirklich, also es gibt keine Anklage eigentlich. Ich finde das ganz faszinierend. Natürlich bleibt manches, wo ich so denke, ah, jetzt wüsste ich mal gerne, was denkt sie dazu? Ne? Aber es ist auch okay, das dann so stehen zu lassen. Ne? Möglicherweise ist es das, was es so, ne, man kann dann, du lässt Raum für die jeweils eigene Geschichte und Erfahrung, habe ich das Gefühl. Dadurch wird das so ein sehr persönliches Buch von dir, aber macht es dann auch sehr stark anknüpfungsfähig, finde ich, für die eigene Identifikation.
Ja, das ist super, weil das war das Ziel. Also ich habe halt wirklich überlegt, nach 4 Jahren Fahren hatte ich so das Gefühl, ich habe einfach viel Frust und hatte das aber dann in dem Prozess für mich entwickelt, in wie stoppe ich diese Frustspirale und entwickle die irgendwie in was Produktives für mich. Und habe dann auch wirklich überlegt, dass es in diesem Buch genau darum gehen soll, dass aus diesen Negativsätzen, die ich gehört habe, letztendlich was Positives erwachsen soll, weil wenn wir bei dem Negativen stehen bleiben, dann kann man sich nicht weiterentwickeln. Das Ziel war auch von Anfang an, dass es ein Buch wird, was jede Person, die irgendwie in der Kirche arbeitet oder glaubt oder irgendwie mit der Struktur schon mal Kontakt hatte, dass die sich ermutigt fühlt und merkt, ah, ich bin gar nicht so alleine mit diesen Gedanken. Weil das habe ich so oft erlebt, dass ich so gedacht habe, oh, irgendwie fühle ich mich hier wie allein auf weiter Flur, weil man über bestimmte Dinge nicht spricht. Und dann, wenn man sie aber anspricht, merkt man, okay, so alleine bin ich da gar nicht. Und kann dann Leuten damit Mut machen. Und das ist wirklich so das Wichtigste da, auch Mut zu machen. Ja, und bei so Dingen, die, also natürlich habe ich da keine, also da, mir war, es war nicht das Ziel, jetzt ein Buch zu schreiben, um jemanden zu beschuldigen oder da Personen an den Pranger zu stellen. Genau, nee, das überhaupt nicht. Weil ich nämlich auch denke, dass es halt nicht weiter einen weiterbringt. Und mich hat besonders nervös gemacht, dieses Kapitel zum Thema sexualisierte Gewalt. Das habe ich halt im Jahr 2023 geschrieben. In dem Jahr, in dem über sexualisierte Gewalt in der evangelischen Kirche noch nicht viel gesprochen wurde. Schon punktuell mehr als noch vor 5 Jahren. Und dann noch zu der Zeit meiner Ausbildung, aber noch immer noch nicht genügend und auch noch nicht in einem Maß, dass ich das Gefühl hatte, dass Menschen sich in dem Punkt verstanden fühlen, wenn sie das erlebt haben in der Kirche. Und da rede ich jetzt nicht alleine von schweren Missbrauch, sondern ich rede auch von verbalisierter, sexualisierter Gewalt und Machtmissbrauch. Und dass das Formen sind, die noch immer allgegenwärtig sind und die wir aber viel zu selten thematisieren. Und das hat mich da schon nervös gemacht, das zu schreiben. Ich habe da auch ehrlich gesagt im Prozess vorher meiner Lektorin das nochmal geklärt, habe gesagt, da sind ja 1, 2 Sätze drin. Und habe sie gefragt, inwieweit ist das rechtlich abgesichert, dass mich dazu niemand anzeigen könnte. Wenn einem Leute Böses wollen, ich habe schon sehr viel erlebt, dann ist das immer was sehr schnell passiert. Aber das ist soweit so sicher und weil es oft passiert, dass die Formulierungen da auch so gewählt sind, dass Menschen das, was sie selbst erlebt haben, damit reintragen können und nicht das Gefühl haben, sie sind alleine. Und dann sollte es halt immer zum Schluss was rauskommen, was den Menschen Mut macht, sodass sie das Gefühl haben, sie möchten weitergehen in dieser Kirche und sie verändern.
Ich finde es wirklich sehr beeindruckend, wie konstruktiv diplomatisch du bist.
Danke.
Und dass du das nach allem, was du auch erlebt hast, auch kannst. Weil ich glaube, dass das nicht jeder kann. Ich finde das schon was sehr Besonderes. Was meinst du, wie ist dir das gelungen, diesen Weg zu gehen? Also
ja, also zwei Punkte. Einmal würde ich immer empfehlen, Supervision oder je nachdem, in welchem Kontext man arbeitet. Oder Therapie. Ich finde, Therapie ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Oder Seelsorgegespräche, aber dann wirklich nur mit ausgebildeten Menschen und nicht mit Menschen, mit denen man in einer Struktur zusammenarbeitet, in einem Arbeitsverhältnis. Es müssen immer Menschen sein, die auch unabhängig davon sind, weil es wichtig ist, dass die einen Außenblick darauf haben. Und das hat ja ganz viel mit Reflexion und Wahrnehmen von Strukturen, in denen man ist und auch mit, mit Selbstreflexion zu tun. Also das war das eine. Und das andere ist, dass ich mich ab irgendeinem Punkt bewusst entschieden habe, dass dieses ganze Negative nicht das sein soll, was mich kirchlich weiterbringt. Weil wenn ich da drin geblieben wäre, dann hätte ich, glaube ich, meinen Idealismus einfach schon innerhalb dieser ersten Jahre verloren. Und ich erlebe das ganz oft, leider immer noch zu häufig, dass einfach schon innerhalb der ersten Jahre im Pfarramt bei KollegInnen das passiert, dass sie im Burnout landen, weil es so viel ist und so wenig Zeit für Reflexion und weil die Generation vor uns so einen Überlastungsstolz transportiert, den wir oftmals übernehmen, den wir gelehrt bekommen, wo es auch heißt, so sollten wir bitte auch weiterhin funktionieren. Und es ja nur funktioniert, wenn wir wirklich an dem Punkt sagen, stopp, ihr habt uns mit dieser Form der Kirche an den Punkt gebracht, an dem wir jetzt sind. Wie wäre es, wenn wir jetzt mal überlegen, wie können wir das Konstruktive gestalten, dass wir nicht weiter in diese Spirale gelangen? Und es wird ja nicht besser. Also die Gelder werden weniger, die Stellen werden gestrichen. Das heißt, wir müssen überlegen, wie wir mit den Mitteln, die wir jetzt zur Verfügung haben, sowohl finanziell als auch personell, gut arbeiten, ohne dass alle permanent am Limit sind und überlastet sind.
Bigotterie ist so ein Begriff, den ich früher eher für die katholische Kirche in meinem Hochmut benutzt habe. Aber das kann die evangelische Kirche ganz genauso. Also ja. Genau dieses Wort Überlastungsstolz, ne? Zu sagen, kommt her alle und ladet ab bei uns und hier dürft ihr sein und euren Raum haben und dann aber selbst, natürlich ist ja, wir sind ja auch nicht abgekoppelt, ne? Das ist ja auch Überlastungsstolz. Ist auch was, was ich gleich meinem Mann erzählt habe, das Wort. Der arbeitet nämlich auch so extrem viel. Ja, das ist schon was sehr verbreitet ist, also diese hohe Arbeitsmoral, dass das so extrem wichtig ist, viel zu arbeiten. Das ist das eine. Und ich finde auch, was du vorhin angesprochen hast, auch in der Kirche, das hat ja was mit dem Beamtendasein zu tun. Und es hat aber auch, was kognitive Dissonanz auslöst, du darfst eigentlich Therapie ist was Gutes. Also dich selbst anschauen und reflektieren ist was Gutes. Und du darfst es aber ja nicht machen als Beamter, weil wenn du dann wirklich mal eine Therapie machen solltest, dann kriegst du ja kein festes Anstellungsverhältnis. Und das haben wir ja auch an manchen Stellen, wenn du eingestellt wirst, ne, wie nur als Beispiel, ne, der hat dann, als er Pfarrer werden wollte, dann sich von seiner Frau getrennt, weil er dann festgestellt hat, okay, ich bin schwul. Und dann haben sie ihm gesagt, naja, dann können sie aber nicht Pfarrer werden, weil sie sind zu einer unsicheren Lebensphase. Dabei hat er sich ja genau dann entschieden. Mhm. Und das ist genau dieses, ne, wenn wir machen das als Kirche eben nicht, die Leute so annehmen, wie sie sind. Also wir sagen nach außen, wir nehmen dich so, wie du bist. Und tun es aber nicht und schon mit den Leuten in der eigenen Institution nicht. Das ist schwierig, finde ich.
Ja, und dabei wären Menschen viel gefestigter, wenn sie vorher mal durch so einen Therapieverlauf oder auch Seelsorge, es gibt ja auch gute Beratungsstellen, die machen das seelsorglich. Also das ist was ja dann man auch immer machen kann, ohne dass es dann sofort in der Akte landet. Und es ist immer noch eine Katastrophe, dass psychische Erkrankungen als etwas derart Schlimmes verwendet werden, dass sie dann sozusagen als Marke genannt werden. Also das habe ich neulich erst gehört in dem Kontext Supervision, dass ich gesagt habe, na, ich beantrage das jetzt, weil das ja die Landeskirche auch mit teilfinanziert. Und dass dann Leute gesagt haben, nee, das habe ich noch nie gemacht, dass ich das dort beantragt habe, weil dann landet es ja in meiner Akte. Und dann könnte das ja negativ sein. Und dann sage ich immer, eigentlich ist es wichtig, eigentlich müsste in jeder Personalakte ganz viel Supervision zu sehen sein, weil dann klar ist, dass die Leute sich beschäftigt haben und das reflektiert haben, wie sie arbeiten, weil diese Zeit bleibt ja sonst nicht. Und sich, also gerade Pfarramt ist ja auch so ein Beruf, wo man einfach so viel mit Menschen zu tun hat und gleichzeitig aber wenig Zeit hat mit Menschen, mit jemand anderem, in dem man eben nicht in einem Gemeindekontext ist, Sachen zu reflektieren, die einen selbst betreffen, wo man auch mal offen und ehrlich sein kann, dass man das sich bewusst sich darum kümmern muss und das sich heranholen muss. Also da sind wir einfach noch nicht gut aufgestellt in der Kirche.
Und ich glaube, das drückt sich aus in allem. Also Kongruenz ist, glaube ich, das Thema. Und das Stichwort in Social Media ist dann Authentizität. Das wäre nämlich diese Kongruenz. Zu leben, was Gleiche zu erzählen, was ich bin und was ich möchte. So, ich merke das oft, wenn wir beraten, dass es nicht klar ist, was wollen wir eigentlich auf Social Media, ne? Ja. Also genau dieses Thema. Und das gehört ja zusammen, erstmal zu wissen, wer bin ich eigentlich? Und wer bin ich und was erzähle ich dir? Aus welcher Erfahrung heraus? Das wäre möglicherweise die Stärke von Kirche. Aber was würdest du sagen? Was ist die Chance von Kirche in Social Media?
Also das ist, glaube ich, ganz unterschiedlich, weil das abhängig davon ist, wer an welcher Stelle kommuniziert. Und ich glaube, es braucht eben auch die Vielfalt. Also ich bin froh, dass es mittlerweile nicht mehr die Kirche als ein Gesicht gibt, sondern dass klar ist, Kirche ist vielfältig und bunt. Und manchmal ist es auch schwer auszuhalten, dass es da so unterschiedliche Meinungen gibt. Und gleichzeitig ist es aber auch gut. Also ich sage an der Stelle immer, es gibt Gemeinden, die nutzen ihren Instagram-Account als wie so einen digitalen Schaukasten. Und wenn das für sie das Profil ist, was sie bespielen können und was sie machen können, sage ich, das ist doch gut. Dann seid aber auch euch klar, dass es genau das ist. Und das bedeutet auch diese Form der Zielgruppe, auch diese Reichweite und dass da bestimmte Dinge dann natürlich nicht so funktionieren, wie wenn man einen Account personalisiert. Und ich glaube, dass es davon abhängt, dass man sich damit aber auch erstmal auseinandersetzt, dass man weiß, was man will und dann kann es sich überhaupt erst entwickeln zu einer Form, wo man mit den Menschen in Kontakt kommt. Und ich finde immer, was das eine der besten Sachen auf Social Media ist, dass man mit Menschen in Kontakt kommt. Und zwar mit Menschen, die nicht einfach an einem Sonntag in mein Kirchgebäude kommen oder in die Veranstaltung, die ich jetzt sonst wie bewerbe. Und dieses in Kontakt kommen und gerade auch da auch weiterzugehen, also nicht nur darauf zu warten, dass die Leute zu mir auf den Account kommen, sondern auch zu gucken, was passiert denn unter den Nachrichten-Accounts? Was passiert denn da und worüber sprechen die Leute? Was sind hier gerade irgendwie Themen, die die Leute echt bewegen und richtig doll ärgern? Da auch zu sagen, ich gehe damit ins Gespräch und gehe zu den Leuten hin und zeige an dieser Stelle auch eine Form von Gesicht von Kirche, das finde ich ist was noch gar nicht richtig funktioniert. Und dann wird immer nur gesagt, naja, wir geben dazu halt eine Pressemitteilung raus und wenn die Leute reagieren, dann reagieren sie halt. Dann ist es doch unsere Form der Kommunikation. Das finde ich ist halt sehr einseitig. Sondern es bräuchte ja schon eine Möglichkeit, dass man sagt, so, und wir sprechen jetzt mal an dem Ort, wo die Leute sowieso schon sprechen und kommentieren mit den Leuten darüber.
Und dann kommt wieder, das jetzt schließt sich so ein bisschen der Kreis, weswegen wir diesen psychologischen Bogen gemacht haben, finde ich. Die Reflexionsbereitschaft muss da sein oder ich glaube, dass es super wichtig ist, wenn man Social Media macht, auch Supervision zu bekommen. Das ist ja auch was du dir auch schon sehr lange wünschst, ne? Auch nochmal speziell zu diesen Themen. Deswegen ist es auch super, dass du das machst, weil du ja vorhin auch schon gesagt hast, es ist klar, dass du Projektionsfläche bist. Und jeder, der in den sozialen Medien ist, ist wie ein Spiegel für jemand anders. Leute suchen da nach Zerstreuung, nach Unterhaltung, aber auch nach Identifikation, nach guten Ratschlägen. Und wenn Menschen reagieren und sie reagieren auf Kirche manchmal, auf Glaube, ne, das ist ja schön, dass sie es noch tun. Wenn es dann Wut und Hass ist, ist es ein bisschen tragisch. Nur dann zu wissen, wie reagiere ich und wie reguliere ich mich selbst, weil und in welcher Rolle spreche ich eigentlich auch als jemand, der aus dem Kirchlichen dann kommt.
Ja, ich finde, das ist ja auch das Ding, dass ich auch oft darüber spreche, zum Beispiel bei dem Klamottenthema, was ziehe ich an und wie reagieren die Leute dann auf mich und dass es auf Social Media genau das Gleiche ist. Also was poste ich und wie reagieren die Leute? Natürlich darf man vieles und natürlich sind aber bestimmte Dinge in bestimmten Momenten einfach unangebracht, weil es für die Leute in dem Moment nicht stimmig ist. Und das sind so Dinge, wo ich glaube, das braucht ganz viele Prozesse, wo man eben einerseits sich selbst im Blick hat und aber auch die Gesamtsituation versucht im Blick zu behalten. Also ich wünsche mir das schon ganz lange, dass in Sachen Supervision viel mehr Menschen gäbe oder im Blick einfach auch auf in der Kirche Menschen, die Ahnung haben, was Social Media bedeutet. Das fehlt mir total. Auch noch auf allen Ebenen. Social Media wird öfter mitgedacht, aber wirklich verstehen tun die wenigsten, die auf den Ebenen das mitdenken, die Systeme. Und dass die Kommunikationsstrukturen sich einfach total verändert haben. Sondern sie sagen dann, wir denken Social Media mit, aber sie nutzen immer noch die Kommunikationsstrukturen von früher, allein irgendwie orientiert am Fernsehen oder am Radio oder an Pressearbeit. Und das sind halt einfach keine Muster, die funktionieren auf Social Media. Das finde ich manchmal sehr mühsam. Das immer wieder zu erklären und da immer wieder zu gucken und immer wieder Themen da anzusprechen. Und das finde ich manchmal sehr anstrengend, ja.
Die eine Funktion, die du jetzt gesagt hast, mit Leuten in Kontakt zu kommen. Die andere, die du auch schon genannt hast vorhin, war, die Kirche auch zu verändern. Also du redest auch, sprichst über Kirche, sei es jetzt die Forumstudie, da redest du ja sowohl mit Betroffenen sexualisierter Gewalt, aber auch innerkirchlich sprichst du ja über Social Media darüber. Und zum Beispiel auch, um jetzt mal so ein bisschen, weil du das Thema auch gerade hattest mit Klamotten, es gab im Anfang Februar, die Studierendenbegleitung Bayern hat ganz harmlos, sie haben sonst irgendwie nicht viel Reichweite, Susanne Breit-Kessler interviewt zum Thema, was darf ich eigentlich unterm Talar tragen? Das fand ich auch ganz interessant, dass das überhaupt noch ein Thema ist, weil wenn wir uns in Social Media bewegen, Theresa, da so, ne, wenn ich eure Accounts so angucke, dann denke ich, okay, ja, also Max und Chris, gefärbte Haare, Skateboard in die Kirche, Rollern und Turnschuhe unterm Talar, ne? Du hast Nägel bunt lackiert, ne? So, das ist, ja, also es ist okay, dachte ich. Und dann fand ich das interessant, dass dann so kam, naja, Frauen mit High Heels, und das hört sich dann so an, wie als würde ein Dackel über den Kirchboden kratzen und würde ablenken von der Predigt. Wieso haben wir dieses Thema jetzt? Also wieso, ich finde es ja interessant, dass auch innerkirchliche Strukturen reflektiert werden, weil das ist auch das Machtthema. Wer entscheidet darüber, wie ich mich anziehe? Es ist ein gewisser Konformitätsdruck. Es ist wieder das Thema, was hat eigentlich jemand von der Kirche für das Amt? Du sagst es auch selbst immer wieder, du stehst ja auch als Person für diese Kirche schon. Und andererseits, ne, repräsentierst du auch schon das Weitergehen und den Fortschritt. Wieso, was ist das jetzt gewesen für ein Thema? Es kochte schon so ein bisschen dann bei den Leuten,
Ja,
also
es kochte sehr hoch,
hoch.
weil das so verschiedene Stränge betroffen hat. Also vielleicht erstmal, um das einzuordnen, wenn ich auf einem in klassischen kirchlichen Veranstaltungen bin, dann ist es gar nicht so normal, dass da Menschen rumlaufen mit gefärbten Haaren oder lackierten Nägeln oder irgendwie die gerne Schmuck tragen. Also dieses Gefühl von, ich habe das Gefühl, ich passe hier nicht rein, auch so wie ich mich kleide. Das erlebe ich schon auch immer mal wieder. Das ist ja nicht so das Typische, dass wir so wie wir beim JIT-Netzwerk aufgestellt sind, dass das so klassisch Kirche abbildet, sondern dass sich da ja auch einfach Menschen auch trauen zu sein, wie sie sind. Und ich glaube, bei diesem Post gab es zwei verschiedene Probleme. Einerseits war es, dass da klassische Machtstrukturen bedient wurden. Also da wurde eine ehemalige Oberkonsistorialrätin herangezogen, um darüber zu sprechen, was ja grundsätzlich nicht falsch ist, aber dann wurde, als dann Kritik laut wurde, auch gleich gesagt, also die Person ist eben auch Oberkonsistorialrätin, dementsprechend gilt dieses Wort. Und das ist auch was, was ja machtstrukturell in der evangelischen Kirche schon immer problematisch ist. Das war so traurig. Das war, ich glaube, eine Woche oder 2 Wochen nach Veröffentlichung der Forumsstudie. Und dann kam dieser Post, wo man gesagt hat, inwieweit kann man unreflektiert nach Veröffentlichung einer Studie, die ganz klar belegt, dass wir in der evangelischen Kirche Machtmissbrauch haben, der einerseits sexualisierte Gewalt begünstigt und andererseits aber auch vertuscht, alle Mechanismen, die da drin rein wissenschaftlich belegt sind, bedienen mit einem Social Media Post. Und da war alles drin. Die WissenschaftlerInnen hätten einfach an ganz vielen Punkten Bingo geschrien. Und das war so traurig. Wirklich, das war wirklich so traurig. Und dann hat es mich einfach noch wirklich geärgert, dass das nicht reflektiert wurde. Es gab dann ja irgendwie ein paar Tage später dann Stories dazu, wo das dann erklärt wurde. Aber es gab einfach überhaupt gar keinen Bezug auf die Forumsstudie. Ich habe denen dann auch nochmal eine Nachricht geschrieben und habe gesagt, mir ist absolut unklar, wie man die Forumsstudie an dieser Stelle nicht einbeziehen kann, auch nicht in eine Rechtfertigung an dieser Stelle, um zu erklären, wie dieser Post entstanden ist. Dazu gab es keinen Bezug, keinen Kommentar, sondern es wurde klassisch mit, das ist halt so, unsere Kommunikationsstruktur und mit Hierarchie und mit, ja, jetzt zeigen wir mal ein paar Leute dann noch jetzt, die sich in bunten Schuhen im Talar zeigen. Das ist ja gar nicht so problematisch, das bedient. Und da habe ich jetzt mal die Ebene rausgelassen, dass da einfach sexistische Klischees bedient wurden, in einer Form und Weise, die Frauen herabdegradieren und einfach Menschen, die weiblich gelesen werden, derart inkompetent darstellt, dass es schon einfach sehr traurig ist. Und das waren so viele Punkte an diesem Post, wo man gedacht hat, wir sind doch eigentlich schon weiter. Und das passiert ja ganz regelmäßig noch immer. Ich habe dann auch verstanden, dass es natürlich für so einen kleinen Account eine Herausforderung ist, wenn dann so viele Kommentare kommen und so viele Leute dann sich darauf beziehen. Aber dann ist es natürlich, da ist Kirche einfach noch nicht gut in Sachen Krisenkommunikation, ist Kirche einfach noch, arbeitet an vielen Punkten echt unterirdisch. Und das war an der Stelle einfach wirklich traurig, dass das da nicht gut funktioniert hat. Gerade dann, dass es einfach keinen Bezug zur Forumsstudie gab. Also das finde ich bis jetzt immer noch traurig, dass es da keine Reaktion gab in Bezug darauf, dass wir eine Studie haben, die wissenschaftlich belegt, dass sexualisierte Gewalt und Machtmissbrauch in der evangelischen Kirche begünstigt wird, genau durch die Mechanismen, die da gezeigt wurden. Und das
Und
ist.
eigentlich ist es doch irgendwie auch gut, dass es das passiert ist, habe ich gedacht, weil das ja zeigt, also die Studie wäre ja nicht jetzt erst rausgekommen, wenn das jetzt schon gelöst wäre. Und nicht sobald die Studie rauskommt, ist das gelöst. Es gibt ja auch dieses Thema Ungleichzeitigkeit, ne? Also Sarah Wetscherer spricht dauernd über Rassismus und was könnte man tun gegen Strukturen. Und dann könnte man manchmal denken, hallo, hast du es jetzt immer noch nicht verstanden?
Ja.
Aber da gibt es ja das schöne Wort Ungleichzeitigkeit, ja. Also, dass es sehr lange braucht, bis es auch dann angekommen ist. Und deswegen vielleicht auch manchmal, ne, sind wir dann in dieser Blase in Social Media, wo alles schon, wo ihr als PionierInnen schon diese Kirche für mich verändert habt. Also, weil ich da auch mehr lebe. Ich lebe mehr Kirche und Glaube in Social Media. Und dann bin ich manchmal überrascht, huch, ist ja gar nicht überall so, ne? Also, das merke ich schon immer wieder so. Aber tatsächlich ist das was wir vielleicht dann auch immer uns wieder bewusst machen müssen, dass das ein Schritt ist und das ist eine Nische von Kirche vielleicht auch. Aber es verändert sich langsam. Manchmal
jeden
schneller,
Fall.
manchmal
Auf
langsamer.
jeden Fall. Also das sehe ich auch so. Und das ist auch das, was ich immer wieder sage und einbringe. Und ich bin aber in vielen kirchlichen Prozessen, wo ich eben außerhalb von Social Media bin und das dieses Klassische sehr erlebe. Und was ich aber an der Stelle nochmal so schwierig fand, und das war ja das, was es sozusagen einfach auch wirklich, was so die Gleichzeitigkeit an der Stelle für mich auch aufgehoben hat, das hat ja, dieser Account ist ja erstellt für ganz viele Studierende von evangelischer Theologie und für TheologInnen in der Ausbildung, im Vikariat. Und das ist einfach eine Situation in der Struktur und einer Ausbildungsphase, in der Menschen nicht gut geschützt werden. Und in denen es ja nur hierarchische Strukturen gibt, die wenig Möglichkeit haben an dieser Stelle, dass sie eine Möglichkeit haben, sich auch trauen, was zu sagen. Und deshalb war es mir da an der Stelle auch so wichtig, laut zu sein, weil da eben ganz oft immer noch Machtmissbrauch passiert. Und das hat es für mich auch so schwierig gemacht, dass es da an der Stelle keine Reflexion gab. Und das ist nämlich für mich der Punkt, dass es an der Stelle diese klassischen kirchlichen Strukturen, in denen es ja immer noch sehr viel Machtmissbrauch gibt, und in denen wir immer noch sehr stark erleben, natürlich, dass wir eine patriarchale Kirche sind. Und dass das an der Stelle so deutlich wurde und dann aber nicht reflektiert wurde. Ich finde ja, natürlich brauchen wir Fehler, sonst können wir uns nicht weiterentwickeln. Aber dass es an der Stelle da keine gute Reaktion gab, die eben auch dann Studierenden zeigt, naja, okay, jetzt waren da viele Leute laut, aber sie sagen zum Schluss ja trotzdem, ist halt trotzdem so, die Person ist halt trotzdem eine Autorität, um zu sprechen, weil sie war ehemals OKR und Forum sei an dieser Stelle nicht so wichtig, weil darauf wird gar nicht eingegangen. Das ist ja eine Botschaft, die du dann mitteilst und die wirkt in der institutionell einfach sehr, sehr stark.
Ja, und es hat dich auch selbst persönlich stark betroffen, glaube ich, ne? Weil du auch in deinem Buch darüber schreibst, wie du am Anfang dann, als du das gehört hast in der Ausbildung, angefangen hast, dich zu verkleiden für deine Verhältnisse. Also
ja.
Du hast dann auch dir eine weiße Bluse gekauft, eine schwarze Hose, Kompetenzjäckchen.
Genau. Ich habe da mich einfach gar nicht mehr getraut, meine anderen Sachen zu tragen. Und ich trage jetzt manchmal diese Sachen sehr gerne, also so weiße Bluse und so Dinge, wenn es wirklich irgendwie passt, wenn ich mich danach fühle und es einfach auch dem anders entsprechend passt. Aber das, was ich schwierig fand, war, dass mir damals gesagt wurde, es gäbe keine andere Möglichkeit. Also ich werde nur als kompetent wahrgenommen, wenn ich mich uniform kleide, so wie man sich eben zu kleiden hat, und Schmuck weglasse, Make-up weglasse. Und dass ich ja sonst immer die Person bin, die nur in Erinnerung bleibt, weil sie die Person ist mit dem roten Lippenstift und nicht wegen meiner Inhalte und Kompetenz. Das hat mich lange bewegt und lange beschäftigt und lange mitgenommen. Und mir hat es einfach wirklich gefehlt, an dieser Stelle Vorbilder zu haben, Frauen in der Kirche, bei denen ich gemerkt habe, die sind authentisch. Ich finde ja auch Kleidung hat ja und Mode hat ja auch ganz viel mit Authentizität zu tun. Was transportiert man und was möchte man weitergeben? Und sind trotzdem kompetent. Das schließt sich nicht aus, aber es wird ja immer kommuniziert, dass Frauen, die in irgendeiner Form auf ihr Äußeres achten, weniger kompetent seien oder weiblich gelesene Personen und dass das immer mit sich bringt, sie können dann nicht genügend. Und dass das was ist, was, also mir wurde das in der Ausbildung so erklärt und ich habe das dann auch lange mitgenommen und brauchte dann eine ganze Weile, um mich davon selbst zu befreien. Und deshalb ist es mir an der Stelle immer so wichtig, da anderen Personen in der Ausbildung zu zeigen, dass es das nicht braucht, diesen Weg, sondern dass sie einfach, dass das Wichtigste ist, dass sie mit sich selbst im Reinen sind. Das hat ja ganz viel mit Selbstreflexion, Supervision und Auseinandersetzung mit sich selbst zu tun.
Ja, das ist natürlich, die Menschen, die das sagen, haben das auch irgendwann mal so gesagt bekommen, ne? Dass das sie dazugehören, wenn sie dann sich so kleiden.
Ja, aber ich finde, den Satz,
unreflektiert
der hilft uns halt auch nicht so richtig weiter, ne? Immer
Nein.
nur, weil das war schon immer so, das hat man mal selbst so gesagt bekommen, dann kann man es ja trotzdem reflektieren und überlegen, was ist denn mit den Dingen, die man so gesagt bekommt, was ist denn da der Wahrheitsgehalt dran?
Meine 39-jährige Schwester hat auch in der Landeskirche angefangen zu arbeiten, Mitgliederorientierung, und hat dann von der Kollegin gesagt, ja, wenn du dann in die Gemeinde gehst, zieh dir aber bitte was Ordentliches an.
Oh, gut.
So krass. Ich finde meine Schwester immer wahnsinnig schick, deswegen war ich, wir haben sehr gelacht darüber. Also hat sich angezogen wie immer, ne? Aber es ist faszinierend. Deswegen, ne, zum Thema eigene Geschichten in deinem Buch, kamen dauernd dann auch solche Bilder. Du schreibst und dann kommen solche Geschichten, ne, an Erfahrungspunkten. Also ich empfehle dieses Buch für jeden, der in der Kirche arbeitet und Diakonie in kirchlichen Kreisen. Es eignet sich fantastisch. Du sprichst so viele Dinge an und du bist aber nur ein Mensch, also nur ein Mensch, der sehr viel schafft, auf jeden Fall. Was ist deine nächste Baustelle, Theresa? Was polierst du als nächstes auf? Also, weil, ne, es gäbe viele Themen für dich. So. Und du bildest auch viele Themen ab. Nur was ist im Moment vielleicht auch so ein bisschen dein Herzensanliegen?
Also dieses Jahr ist mein Herzensanliegen wirklich, was ich mir mitgenommen habe, Menschen Mut zu machen in der Kirche, weil ich das Gefühl habe, dass Menschen in der Kirche diese Abschiedsprozesse in den letzten Jahren nicht gut hinbekommen haben für sich und dass die jetzt völlig überrascht sind davon, dass wir an der Kirche an diesem Punkt sind, an dem wir jetzt sind. Und das ist ja aber eigentlich nichts Überraschendes, sondern wenn man sich die Zahlen angeguckt hat in den letzten Jahren, dann ist es was schon lange vorhersehbar war. Und mein Punkt ist jetzt gerade, dass ich irgendwie gucke, wo kann ich hilfreich sein für diese Kirche als Institution und auch für die Menschen in diesen Prozessen, Sachen zu bewegen, um der Generation nach mir irgendwie eine Kirche zu hinterlassen, bei der es ihnen irgendwie nicht schwerfällt, dieses Erbe anzutreten. Also als ich so überlegt habe, gehe ich jetzt in dieses Pfarramt, lasse ich mich jetzt ordinieren, war das so ein Punkt, wo ich mich gefragt habe, ey, ich übernehme da bestimmte Dinge auch, die sind einfach jahrelang derart institutionell schiefgelaufen. Also Frauen im Pfarramt sind ja auch einfach erst seit 74 gleichberechtigt. Das ist einfach noch echt nicht lange und das spüre ich stark bis heute. Und da in so eine Institution reinzugehen, bedeutet das ja auch mit einer Form von Idealismus und Überzeugung zu machen. Und irgendwie ist dieses Jahr, habe ich das Gefühl, der Punkt, dass das, was Pfarramt auch immer mit sich bringt, Menschen zu trösten, aber nicht an diesem Punkt von, wir bleiben in dieser Trauer, sondern ihnen Mut zu machen, so, und dann müssen wir jetzt konstruktiv was verändern. Und auch Menschen zu sagen, und wenn das nicht geht, dann müsst ihr aber auch euch von Dingen verabschieden. Oder auch überlegen, ob dann euer Ort woanders ist. Aber es kann nicht sein, dass wir Dinge bewahren, die einfach 50 Jahre an einem Ort schon immer so waren. Und wir brauchen da jetzt einfach Veränderung. Und das ist das, wo ich das Gefühl habe, dass ich gerade so für mich gerade gucke, wo kann ich das gut mitgestalten? Wo kann ich irgendwie da auch Prozesse mitbewegen und Menschen Mut machen? Ich bin seit letztem Jahr in der Landessynode meiner Landeskirche und das ist, finde ich, für mich ein guter Ort, wo ich das Gefühl habe, da kann ich einfach Dinge mitgestalten und Prozesse mitbegleiten und kann wirklich in der Institution auch gucken, dass bestimmte Dinge laut hörbar sein können, die es sonst vielleicht vorher noch nicht so laut waren oder dass da einfach mehr Stimmen dann da sind für Dinge, die sonst viel vergessen wurden.
Das Thema Synode ist ja auch nochmal ein ganz eigenes. Und wir sprachen viel über Macht. Ich habe gestern eine sehr nette Anekdote gehört. Ich sage jetzt gar nicht mehr. Eine Kollegin hatte mit einem Bischof gesprochen. Und dann wurde dieser Bischof von einer anderen Person gefragt: Wo haben Sie? Sie haben doch so viel Macht. Sie könnten doch da was tun. Und der Bischof war ganz erschrocken und sagte: Wie? Ich habe Macht. Das war ein Bischof hier in Deutschland. Nein, das ist ganz anders. Da gibt es Synoden und da gibt es Leute, die reden mir rein. Also ich fand nur diese Wahrnehmung, auch da, das habe ich manchmal, ich finde schon die demokratische, föderalistische Struktur in der evangelischen Kirche super. Ne? Und es gibt trotzdem Machtstrukturen, aber das Interessante ist ja, dass Leute sich als gar nicht so mächtig wahrnehmen, sondern in diesem System gefangen fühlen. Und deswegen finde ich es umso schöner, was du auch sagst, ne? Dieses nach vorne denken, was mache ich konstruktiv daraus? Nicht sagen, haben wir schon immer so gemacht. Sich selbst auch ermächtigen, und zwar jede einzelne Person. Also das ist zumindest die Botschaft, die ich jetzt so von dir ein bisschen mitnehme.
Ja, und gleichzeitig muss es halt auch immer überprüft werden, ne? Also die Forum-Studie hat ja auch nochmal ganz klar belegt, dass die föderale Struktur in unserer evangelischen Kirche eben auch Machtmissbrauch begünstigt und sexualisierte Gewalt begünstigt, weil es eben überall unterschiedliche Regelungen gibt und man Landeskirchen wechseln kann, ohne dass bestimmte Dinge mit an Inhalten und an Informationen übertragen werden. Und das sind natürlich einfach Dinge, die müssen dabei auch immer mitbedacht werden. Und ich fand jetzt Gespräche gerade nach der Forumstudie auch immer ganz, ganz spannend, auch zum Thema Macht und Veränderung, dass ja auch ganz viel gerade so bei Pfarrpersonen jetzt der Prozess beginnt. Wo verändere ich mich denn? Wo habe ich denn diese Form von Macht? Und dass genau das oftmals den Leuten gar nicht bewusst ist, dass eine Gemeinde als Pfarrperson irgendwie mit anzuleiten, über einen Prozess über Jahre zu begleiten, dass das eine ganz starke Form von Macht ist. Und dass ich glaube, im Liebesäpfel-Podcast, da haben die beiden das so schön dargestellt, dass sie gesagt haben, stell dir doch mal vor, da ist jemand, der sagt, ach, naja, also ich leite so verschiedene Gruppen und einmal in der Woche stelle ich mich immer hin und 45 Minuten müssen die Leute mir zuhören, ohne dass sie mir widersprechen können. Das mache ich regelmäßig. Was würde das denn transportieren, wenn man nicht wüsste, dass es in kirchlichen Strukturen eingebettet ist? Und ich finde, dieses Bild ist so deutlich dafür, dass es immer bedeutet, dass man sich selbst reflektieren muss und wissen muss, dass das eine ganz starke Form von Macht ist. Und es beginnt, also das beginnt ja nicht erst im Pfarramt, das beginnt ja bei jeder Person, die eine Gruppe leitet in der Gemeinde. Und es geht natürlich weiter in jeder hierarchischen Ebene bei Menschen, die in der Kirche leitende Positionen haben. Die haben immer Macht, weil jedes Wort eine Form von Macht hat und weil unsere Kirche strukturell so organisiert ist. Und weil es ganz starken Unterschied macht. Also ich habe das zum Beispiel erlebt, dass ich in meinem Vikariat, in meiner Ausbildung, ganz doll Probleme damit bekommen habe oder es ganz stark diskutiert wurde, dass ich den aaronitischen Segen, der am Ende eines Gottesdienstes gesprochen wird, der in der Übersetzung nach Luther ist, der Herr segne dich, dass man den ja auch so zu sprechen hat, weil das war schon immer so. Und dass es eine ganz starke Veränderung aber mit sich gebracht hat, als gehört wurde, dass unser Bischof Gott segne dich sagt. Und das ist eine Form, das ist eine Form von Macht. Das ist auch was, was mir als Vikarin geholfen hat, an dieser Stelle zu sagen, ja, ich weiß um die Übersetzung, ich weiß um die Tradition, dennoch ist es mir an dieser Stelle wichtig, in der Sprache das auch zu zeigen. Und ich bin ja jetzt nicht eine, die jetzt hier plötzlich, und das ist ja dann der Stelle, dass in Prüfungssituationen ist man in der Hierarchie ganz unten. An dieser Stelle braucht es aber so eine Form von Leuten, die auch vorgehen und sich trauen, Sachen dann zu machen, weil es anderen Menschen Mut macht. Und das hat ja auch was mit Reflexion von Macht zu tun.
Ja, reflektiertes Führungsverständnis. Mhm. Jetzt bleibt mir das Lachen ein bisschen am Hals stecken, wenn ich an die Reaktion des Bischofs denke, ne? Weil das ist dann ja nicht sehr reflektiert in deinem eigenen Einflussmöglichkeiten.
Ja, genau. Vielleicht ist es dann an der Stelle immer noch mal wichtig, weil man ja da solche Sorgen macht, weil Synoden, also Landessynoden und auch andere Synoden sind ja das oberste Gremium einer jeden Region, eine Landeskirche, eines Kirchenkreises. Und dass es natürlich immer an der Stelle auch wichtig ist, das zu transportieren und dass es einigen Menschen, die auch da in den Synoden sind, ganz, ganz wichtig ist, dass das immer wieder auch genannt wird und gesagt wird, was dann natürlich auch nochmal so ein bisschen so, also die Frage ist, inwieweit reflektiert man dann Macht, wenn einem das immer zu wichtig ist, das an dieser Stelle so zu betonen, aber dass das natürlich für einen Prozess und für einen Zusammenarbeitungsprozess von einem Bischof und einer Landessynode ganz wichtig ist, dass sich die Landessynode das Gefühl bekommt, da wäre ein der Leitende des der Landes der Landeskirche dann, der dieses Gefühl suggerieren würde, er hätte Macht. Aber Macht ist ja, ja viel breiter.
Auf, vielleicht auf Augenhöhe, ne? Also genau. Es geht ja vielleicht auch um konstruktive Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Sobald eine Seite mächtiger ist, dann ist auch schlecht für Beziehung, für jegliche Art Beziehung.
Ja, und Macht hat ja auch ganz viel damit zu tun, dass gerade wir im Theologiestudium gelernt haben, wenn es gut läuft, gelernt haben, gut zu sprechen und zu kommunizieren, wissenschaftlich Texte zu lesen. Das ist auch eine Form von, also dass wir an der Stelle auch einfach Klassismus mit bedenken müssen, ne? Wenn Menschen gelernt haben zu sprechen, dann bedeutet das auch eine Form von Macht. Und es gibt Menschen, die haben auch sehr gute Gedanken, aber können das nicht in der Form formulieren wie andere Menschen. Und das bedeutet auch, dass man an dieser Stelle dann für Menschen sprechen muss, die an dieser Stelle weniger das können oder sich trauen oder wollen, die aber dennoch in der Würde gleich sind. Und an dieser Stelle auch bedeutet es dann, seine Macht zu reflektieren, für die Person dann auch stark einzustehen.
Dankeschön, Theresa. Jetzt bekommst du noch zwei Fragen, die Standardfragen. Mhm. Du kennst sie vielleicht schon. Die eine ist, was ist digitale Kirche, der Hashtag für dich?
Der Hashtag ist für mich eine richtig schöne Erinnerung an früher, weil ich darunter ganz viele Leute kennengelernt habe und mich verbunden habe und das für mich so der Ort war, ein allererstes Zuhause, wo ich gemerkt habe, Kirche kann auch anders sein. Und damit ist es ganz viel verbunden mit Erinnerung und mit einem langen Ringen darüber, was ist denn dieser Begriff eigentlich und wo führt es hin? Und ich finde, das ist ein absolut fluider Begriff noch immer.
Und eine schöne Erinnerung. Das finde ich auch, naja, wenn man jetzt an Twitter denkt, auch eine schöne Erinnerung, ne?
Ja, stimmt.
Damals, ach. So, das ist auch gut, es gibt jetzt Neues. Die zweite Standardfrage, die wir haben, ist, wenn du eine Bühne hättest und du dürftest dir das Thema und das Publikum aussuchen, vor wem würdest du worüber sprechen?
Ich würde mir leitende Personen in der Kirche aussuchen, die aber jetzt nicht primär irgendwie die BischöfInnen, sondern wirklich auch Synodale und zwar ganz unterschiedlich und Gemeindekirchenräte und würde an der Stelle Beispiele bringen von armutsbetroffenen Menschen, weil ich weiß, dass das ein Thema ist, was gerade nicht stark vertreten ist, weil ich glaube, dass da ganz viel zusammenkommt von diesen Systemen, die wir in der Kirche immer fahren, wie wir Menschen vergessen und an der Stelle unbedingt Frauen. Weil Diskriminierung von Frauen und armutsbetroffenen Personen in unserer Kirche auch noch so stark mitschwingt. Und ich finde, dass zum Beispiel ein Bild im Blick auf Frauenhäuser einfach noch viel zu kurz kommt und dass das Themen sind, die einfach oft in kirchenleitenden Gremien noch nicht stark gesehen werden und noch nicht stark gehört werden. Das wäre der Punkt, wo ich merke, dass das was ist, was in unserer Kirche noch zu kurz kommt.
So schön, dankeschön. Ich hoffe, du wirst eines Tages Bischöfin einer Landeskirche. Das fände ich super.
Bitte sag sowas nicht so laut. Und nicht so offiziell.
Ich habe es nicht laut gesagt. Entschuldigung.
Nein,
ich möchte. Wenn ich mir jemanden als Vorbild wünsche, dann nicht. Das ist ganz persönlich.
Aber ich finde, man kann ja auch ohne Bischöfin zu sein Vorbild sein. Also ich, ja, und das ist
bist
das
du
Ding,
jetzt schon?
Wo,
bist du
wo
jetzt ich, schon? Ich sage nur, ja, an der Spitze einer Kirche, finde ich, einer Bewegung. Da bist du ja nicht alleine. Es ist ja immer föderale Struktur, die werden wir nicht so schnell los. Aber bitte, grenze das gerne ein. Ich sag's nicht. Ich habe es nicht laut gesagt, ich habe es nur gedacht. Jetzt habe ich dich einfach, deine ganzen Bedenken, habe ich platt geredet, Entschuldigung.
Nein, aber ich meine, das, ich finde, ich weiß nicht, wo ich mal hin will in dieser Kirche. Ich weiß auch nicht, wo es sich mal hingestaltet. Und da bin ich auch, da habe ich so ein Wort für mich gefunden oder was, also es hat ja auch irgendwas mit Fatalismus zu tun. Dass ich auf meiner Stelle gelandet bin, jetzt, wo ich bin, hat einerseits was mit Kompetenz zu tun und andererseits wurde dann aber auch entschieden. Ich hatte darauf überhaupt keinen Einfluss. Ich konnte mich darauf ja nicht bewerben. Und das ist ein Punkt, wo ich aber gemerkt habe, aber dann habe ich mich gerade die ersten Jahre so am richtigen Ort gefühlt, sodass ich einfach da echt großes Gottvertrauen habe, dass Gott mich da schon auch noch irgendwie mit hinstellt, wo Gott weiß, dass ich anderen Menschen helfen kann. Und wenn ich dieses Vertrauen nicht hätte, könnte ich auch nicht in der Kirche arbeiten, weil für mich braucht es immer diese Form von Sinn und das Gefühl dafür, dass ich Menschen zeigen kann, dass ihre Würde gleichwürdig ist, dass ihr Leben würdig ist. Und das hat für mich ganz viel damit zu tun, Menschen in Nächstenliebe zu begegnen. Und da bin ich gespannt, wo Gott mich mal noch mit hinschickt. Also schon, dass ich mir deshalb dessen auch bewusst bin, dass es für mich immer in eine Form passen muss, die für mich auch gut ist. Ich habe da nicht dieses Gefühl von, ich folge da jedem Ruf, sondern das hat für mich was mit Entwicklung zu tun und dann mit Chancen, die sich auftun und wo Gott auch denkt, dass es ein guter Punkt ist, wo ich gut gestalten kann. Und da weiß ich überhaupt gar nicht, wo es mich mal hinführt.
Ich glaube, das war jetzt auch mehr so der Ausdruck meiner Verehrung für das, was du tust tatsächlich und für das, was du für mich repräsentierst. Ne? Also
Dank.
Du repräsentierst für mich einfach eben diesen Geist des Fortschritts und des Anpackens und der Veränderung und der Innovation, und die wir so nötig haben. Und deswegen habe ich das, glaube ich, einfach gesagt. Das, ne, das ganz ab dieses Amt, darum geht es gar nicht, sondern tatsächlich an einem Ort zu sein, wo du auch das Gefühl hast zu wirken. Ne? Ich finde diesen Spruch so schön. Das ist was, was ich in den letzten Wochen immer mitgenommen habe, fühle ich mich, kann ich selbst sein in deiner Gegenwart? Und ich glaube, dass jeder Mensch dann eben in seiner Kraft stehen kann, wenn er selbst oder sie selbst sein kann in der Situation, in der oder sie oder er ist und sich nicht verstecken muss, sich nicht eine Rolle aufsetzt, sich nicht eine Maske vorhält. Also kann ich selbst sein, also so auch bezogen auf Beziehungen, aber auch auf Kontexte. Und deswegen, es freut mich, ich habe so das Gefühl, dieses Buch, was du geschrieben hast, spricht so viel, ne, dass du so sehr angekommen bist bei dir im Moment, auch wenn immer wieder natürlich Zweifel da sind, das gehört ja auch zum Leben dazu. So, aber das, ich glaube, das ist eher dieses Gefühl, dass ich mir wünschte, die evangelische Kirche wäre so, dass sie sie selbst sein könnte, das, was eigentlich ein ideales Bild von ihr wäre. Das hat natürlich noch viel zu tun. So,
ja,
genau, deswegen,
ja, das
sprach, glaube ich, jetzt gerade daraus.
Ja, das Bild finde ich richtig schön und das wäre eine sehr wunderschöne Traumvorstellung, ja.
Egal, wo du wirkst. Und mag es im nächsten Frauenhaus sein, auch da. So, dankeschön, dass du heute da warst, liebe Theresa.
Ja, vielen Dank.
Und dir so lange Zeit genommen hast. Wenn ihr diesen Podcast abonniert, würden wir uns sehr freuen, dann erfahrt ihr immer, wenn eine neue Folge rauskommt. Neueste Tipps und Tricks für Social Media bekommt ihr im Yeet Newsletter. Den findet ihr yeet.de/newsletter. Abonniert ihn doch sehr gerne und ihr hört dann auch, was im Netzwerk alles so los ist. Ja, und jetzt bleibt noch dran für den Folgehype. Bis zum nächsten Mal.
Ich bin Hanno Terbeuthen. Ich arbeite bei ChurchDesk, zu finden unter churchdesk.com. Ich bin selber auf Blue Sky und auf Mastodon als Daily Bug unterwegs und ich empfehle euch den Instagram-Account von Daniela Marlin Jacobi. Der ist einfach wert, es angeschaut zu werden.